Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall, es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Und bevor wir gleich in diese mega spannende Folge starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 12. bis 14. November 2024 findet unser letztes Bootcamp dieses Jahres statt. Und du bekommst an 3 Abenden ganz, ganz viel Wissen rund um Kinder, um Jugendliche, um Eltern, um Familie. Du bekommst Coaching-Methoden, du bekommst Hintergründe, du bekommst Impulse für deine eigene Familie, für deine Arbeit als Familiencoach oder als Fachkraft auch für deine Arbeit mit Familie. Und das Beste ist, wir zwei hören uns nicht nur wie im Podcast, sondern wir sehen uns auch. Deswegen tragst du gleich dick in den Kalender ein, 12. bis 14.11. und klicke auf die Shownotes, damit du auch wirklich dabei bist. Melde dich an, sei dabei und ich freue mich auf dich. Und jetzt lass uns starten in diese großartige Podcast-Folge. Ja, schön, dass du heute da bist. Heute geht es um das Thema Lernen und Motivation. Und in der Vorbereitung auf diesen Call habe ich mir gedacht, ich habe wirklich tolle Expertinnen im Team und habe dir heute tatsächlich, werde gar nicht ich das machen, sondern meine geschätzte Kollegin, die liebe Sabine, die stelle ich dir auch gleich vor. Wir werden uns jetzt ein neues Format, was du dieses Jahr noch ein, zwei Mal erlebst, und zwar, dass wir uns wie so eine Art kleines Interview machen zum Thema Motivation und Lernen. Und am Anschluss kannst du natürlich der Sabine auch alle deine Fragen stellen. Könnt ihr mich nicht hören? Annette, du schüttelst so den Kopf. Hallo? Biene, gib mir mal ein Feedback. Kannst du mich hören?
Ich kann nur immer Satzfragmente hören. Du bist weg und off und on.
Okay. Moment. Dann einmal ganz kurz. Ist es jetzt besser?
Jetzt bist du ganz leise.
So, was ist denn heute los? So, jetzt habe ich nochmal ein Mikrofon umgestellt.
Okay, jetzt bist du da.
Jetzt bin ich da? Ja. Mhm. Okay, sehr schön. Ja, also wie gesagt, heute die Sabine. Im Vorfeld haben sich 130 für heute angemeldet. Wir werden mal gucken, wie viele es jetzt sind. Neben der Sabine habe ich ja auch immer noch jemand aus meinem Coaching-Team mit dabei. Heute ist es wie so oft die liebe Annette. Für alle, die Annette noch nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, also gefühlt war ich schon eine Ewigkeit nicht mehr da, aber ich glaube, ich war nur einmal nicht da, aber ja, es kommt mir schon wieder sehr, sehr lange her. Genau, viele, die schon öfters dabei waren, die kennen mich. Ich bin Annette, bin bei Kira aus dem Coaching-Team und habe mich spezialisiert auf Familien mit herausfordernden Kindern, mit ADHS, ohne ADHS und ja, einfach alle, die so ihre Spezialthemen im Bereich Familie, Zuhause, Harmonie und so weiter haben.
Genau, danke dir. Annette wird den Chat betreuen. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann kannst du sie in den Chat stellen. Aber wir lieben den persönlichen Austausch. Das heißt, du kannst der Sabine gerne am Ende persönlich und live alle deine Fragen stellen. Wer aber sagt, es geht nicht, dann gerne eben auch im Chat. So, liebe Sabine, heute geht es um das Thema Lernen und Motivation. Ein super spannendes Thema, haben sich auch wirklich viele dafür angemeldet. Sabine, möchtest du dich erst einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du hierher?
Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Kira. Mein Name ist Sabine Hayek. Ich bin seit vielen Jahren Lehrerin aus vollem Herzen, trotz des Schulsystems, möchte ich betonen. Ich bin Lerncoach und bin jetzt auch seit einigen Jahren bei Kiras Akademie als Kinder-, Jugend- und Familiencoach ausgebildet, Teil ihres Teams, das ich unterstützen darf, und habe mich im Moment nebenberuflich auf Eltern mit oder herausgeforderte Eltern spezialisiert, die mit dem Schulsystem und damit auch mit ihren armen, schulgeplagten Kindern zu kämpfen haben.
Ja.
Genau.
Ja, und ich hatte selber mit meiner Tochter, meiner Kleineren, kurzfristig ein paar Lernthemen und war dann mit meinem Mann zusammen mit der Sabine im Coaching. Und das war wirklich unglaublich, was da in diesen wenigen Sitzungen auch passiert ist bei uns Erwachsenen, bei unserer Beziehung, bei der Bindung. Und deswegen kann ich der Sabine wirklich aus vollem Herzen euch empfehlen. Aber lasst uns doch jetzt einmal einsteigen in das Thema Lernen und Motivation. Sabine, du, wenn man dir zuhört, und wir haben ja schon mal ein Video von dir zur Verfügung gestellt, als ich einmal persönlich bedingt ausgefallen bin, haben wir ja schon mal dein Video auch hier zur Verfügung gestellt. Was ist denn deine Motivation? Was treibt dich an, jeden Tag als Lehrerin dein Bestes zu geben? Weil du machst es anders wie viele, viele anderen und dafür bewundere ich dich wirklich für dein Durchhaltevermögen. Was motiviert denn dich?
Die Kinder und Jugendlichen, die da sitzen. Ganz allein nur das. Die Kinder und Jugendlichen, die da sitzen und denen ich versuche zu zeigen, dass Lernen Spaß machen kann. Weil man kann ungefähr sagen, mit dem ersten Schultag oder lass noch 1, 2, 5 Wochen vergehen, geht es vielen Kindern einfach so, dass sie sagen, okay, ich habe die Schule jetzt gesehen, muss ich da weiterhin. Es soll Spaß machen. Lernen soll Spaß machen. Ein Leben lang. Weil es sonst nicht funktioniert. Und deswegen gehe ich gerne in die Schule, um den Kindern zu zeigen, es gibt so viele tausend Wege, auch eklige Physikformeln, Dinge, die mich wirklich 0,000 interessieren. Ja, das einfach als Hürde auf dem Lauf meines Lebens zu sehen. Wie komme ich über die Hürde am besten rüber? Welche Wege gibt es, dass mir das irgendwie Spaß macht, egal wie ekelhaft das Thema ist?
Jetzt bist du ja aktuell an einer Grundschule in Landsberg. Du warst aber vorher auch in Brennpunktschulen. Wie bist du denn da rangegangen in Schulen, die jetzt wo die Schüler einfach auch ein anderes Background mitbringen?
Inzwischen ist das wirklich überall ganz gemischt, ja, dass ich also wirklich, also du hast nie eine homogene Gruppe vor dir, du hast immer eine heterogene Gruppe vor dir. Ich habe Klassen gehabt mit 18 Nationalitäten und 27 Kindern. In der Brennpunktschule, über die du sprichst, wo wir schon öfters drüber gesprochen haben, da war ich mehrere Jahre und da war ich noch eine sehr junge Lehrerin und hatte wirklich zum Teil auch schon. Ja, habe ich gedacht, mal sehen, wie wir da klarkommen. Aber Kinder und Jugendliche scannen dich innerhalb von 1, 2, 3 Minuten. Da bist du sofort durchschaut, ob du authentisch bist, ob du das liebst, was du machst. Und wenn du das rüberbringen kannst, dann hast du quasi kein Problem, weil ich in Beziehung gehe zu jedem Kind und sage, was brauchst du? Womit kann ich dir helfen? Wo ist deine Schwierigkeit? Statt reinzugehen und zu sagen, so, wir machen jetzt Mathe, alle halten den Schnabel und schreibt ab. Da komme ich zu nichts, ja. Und wenn ich in Beziehung gehe zu diesen einzelnen Kindern, und das ist nicht viel Arbeit, ob ich eine Stunde reingehe und mich ärgere oder eine Stunde reingehe und mit jedem Kind ein freundliches Wort wechsle, ja, es gibt irgendwo den Spruch, ich habe mir den sogar aufgeschrieben, in der Kommunikation mit Mitmenschen geht keine Information verloren, wenn ich mein Anliegen freundlich übermittle. Und das stimmt einfach. Ob ich ein Kind anraunze und sage, jetzt hol halt endlich dein Heft raus, oder sage, kann ich dir irgendwie helfen? Hast du es vergessen? Ist ja ein ganz anderer Ton, ja? Das heißt, Beziehung ist meine Basis. Und ganz obendrauf kommt dann das, was ich da vermitteln will. Aber das ist dann nur noch, das ist dann keine Arbeit mehr.
Ja, und hier versuche ich ja Sabine schon lange anzuschubsen, dass wir da auch mal die Lehrerschulung geben, dass da das mehr rausgeht, weil viele von euch sich jetzt sicher denken, ja, warum gibt es nicht ein Fünkchen mehr Lehrer, die wie die Sabine sind? Jetzt ist es ja so, dass die Kinder, die bei dir in der Klasse sind, sich glücklich schätzen dürfen, ist aber leider auch den meisten, und so geht es meinen Kindern auch, die eine weniger, die andere mehr, dass sie in der Schule nicht unbedingt motiviert werden. Ja, da wird mit ganz viel Druck, mit Strafarbeiten, mit Strichen, mit allem, was Bestrafungssystem hergibt, gearbeitet und sehr, sehr wenig mit Motivation. Vor allem an der 1000-Schüler-Realschule meiner großen Tochter noch viel, viel mehr als an der kleinen Schule, also an der Zoe-Schule. So, jetzt kommt mein Kind nach Hause und wir haben hier einfach Eltern sitzen, die es wahrscheinlich sehr, sehr gut kennen. Das Kind kommt nach Hause, es ist demotiviert, es hat keine Lust, es will vielleicht sogar morgens gar nicht aufstehen und in die Schule gehen. Und trotzdem müssen wir, wie du ja vorhin gesagt hast, diese Hürden überwinden. Lass uns doch hier mal den Eltern ganz viele kleine Handwerkssachen an die Hand geben. Was kann man denn tun? Weil du hast ja ganz klar gesagt, du arbeitest mit den Eltern und nicht mit den Schülern. Möchtest du oder den Kindern? Möchtest du mal kurz sagen, warum?
Weil die Haltung der Eltern, so wie meine Haltung als Lehrerin, das A und O ist, was ich zu Hause in der Hand habe. Das, ja, also ich habe ja auch selber drei Kinder, die in verschiedenen Klassenstufen sind, mehr oder minder pubertätsgequält, auch noch, auf was die Schule keine Rücksicht nimmt. Und mir stehen jeden Tag die Haare zu Berge, ja. Also ich muss mich unheimlich im Griff haben, um nicht den ganzen Tag zu schimpfen, weil meine Kinder natürlich genau dasselbe mit heimbringen. Oh, ich habe drei Striche, ich muss, weiß ich nicht, was machen. Wir versuchen es erstens mit Humor zu nehmen, was daheim kommt, ja. Das erste ist der Humor. Okay, dreimal die Hausaufgaben vergessen, das wird dich in deinem Leben maßgeblich beeinflussen. Oder auch nicht. Ja, also nimm es mit Humor. Setz dieser Strafe, die aus der Schule kommt, nicht noch eins drauf. Ja, nimm dein Kind in den Arm, egal wie alt es ist und ob es es noch, wenn es zulässt, wunderbar, wenn nicht, virtuell. Kind, ich liebe dich. Du kannst auch noch fünfmal die Hausaufgaben vergessen. Schau halt, dass du es hinkriegst. Und wenn du es mal nicht hinkriegst, kann ich dir helfen. Und es ist nicht schlimm. Du bist nicht deine Note, du bist nicht deine vergessenen Hausaufgaben. Ich hatte jetzt einen Fall in einer anderen Schule durch Freunde, deren Sohn in der 10. Klasse wurde bei irgendetwas erwischt. Er hat es zugegeben, er hat gesagt, okay, ich mache die Strafarbeit. Er hatte die Strafarbeit dann vergessen und als Strafe sollte er dann zusätzlich die Schulordnung abschreiben. Die ist, ich weiß es nicht, gefühlte 400 Seiten lang. Da hat er sich dann geweigert. Und dann ging das immer höher bis zum Direktorinnengespräch, bis man diesen Zehntklässler weich geklopft hat, statt zu sagen, hey, cool, er steht für seinen Fehler ein, er macht die Strafarbeit, okay, er hat ihn einen Tag zu spät abgegeben. Aber diese Nachsichtigkeit, die in der Schule fehlt, die brauchen wir zu Hause. Ja, zu sagen, in erster Linie bist du mein geliebtes Kind. Egal, ob du 5 oder 15 bist. Und du bist perfekt, so wie du bist. Ja, weil du bist mein Kind, mein Goldschatz. Ja. Und dass da hier und da was nicht klappt, das gehört doch zum Leben dazu. Wie oft stehen wir Erwachsene auf und machen einen Fehler? Stell dir vor, du gehst in die Arbeit und jeden Tag kommt dein Chef vorbei und sagt, ah, so richtig gut war das aber nicht. Also ich würde mir von dir mehr wünschen. Nee, also so geht das gar nicht. Wenn du das jeden Tag hörst, und manchmal hören das Kinder ja jeden Tag, wo soll denn da noch Motivation herkommen? Ja, das heißt, das ist das allererste, was du zu Hause machen kannst. Sieh dein Kind als Kind und nicht als Notenlieferant, Hausaufgabenlieferant,
Und
Schulperformer.
ich würde hier gerne als Coach nochmal auch dort sagen, wenn du als Elternteil merkst, dass du dich sehr schwer tust, weil es dir wichtig ist, dass dein Kind gute Noten schreibt, dass du willst, dass dein Kind studiert, dass dein Kind dir gefallen soll, dann lass uns da gemeinsam hinschauen, warum ist dir das so wichtig? Ja? Warum willst du, dass dein Kind unbedingt studiert oder was auch immer? Weil ganz oft sollen ja Kinder die Erwartungen der Eltern erfüllen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dir sicher auch ganz oft passiert, also vorkommt, ne?
Das ist das mein Hauptaugenmerk geworden, weil ich gemerkt habe, ich helfe Kindern gerade auch in der Corona-Zeit durch Lerncoaching. Ich gebe den Tipps mit, ich gebe den Tricks mit, ich sage ihnen neue Lernstrategien, ich gebe ihnen mehr Ideen, wie sie lernen können. Und dann kommen sie nach Hause und da stehen Mamas, die enttäuscht sind, wenn es eine 5 wird. Dann stehen da Papas und raufen sich die Haare und sagen, ich habe den ganzen Tag Mathe mit dir gelernt. Kann das sein, dass du jetzt eine 5 bringst? Weil sie ihre Erwartungen mit den Leistungen des Kindes verknüpfen. Und da darf man durchschneiden. Ja? Wir haben alle unsere Schulzeit mehr oder minder erledigt. Und das sind mehr oder minder gute und schlechte Erfahrungen mitgekommen. Und wenn ich gute Erfahrungen gemacht habe, dann denke ich immer, ja Kind, warum funktioniert es bei dir denn nicht? Und wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann will ich mein Kind unbedingt davor schützen und helf noch mehr und schieb noch mehr und tu noch mehr und achte nicht mehr drauf, was mein Kind eigentlich braucht. Und es braucht als allererstes einfach eine Wohlfühlumgebung, um überhaupt Kopf und Körper und Geist in einen Ruhemodus zu bringen, ja? Wenn mein Körper und mein Geist im Kampfmodus sind, wenn ich die ganze Zeit nur kämpfe und performe und Angst habe, da kann mein Gehirn sich ganz bestimmt nicht aufs Einmaleins oder die Englischvokabeln unterscheiden, konzentrieren.
Absolut. Annette, wolltest du dazu was sagen?
Dazu gibt es eine Frage, die würde ich
Ach
gerade
so, ja, gerne.
ja. Und zwar hast du gerade eben so schön erzählt, ne, was so die Denkweise ist von dir, von einem ganz wunderbaren Lehrer, wie ich selber auch schon erfahren habe. Und woher weißt du das? Und warum wissen andere Lehrer das nicht?
Also ich habe es ja auch gelernt. Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, schon immer ein sehr, sehr empathischer Lehrer. Ich bin so, dass ich, glaube ich, ein bisschen zu viel Emotionen vielleicht auch habe und gelernt habe, damit umzugehen. Meine eigenen Kinder sind meine allergrößten Lehrmeister gewesen. Der heute versucht, gerade das Mathe-Abi zu schaffen, der war mein allergrößter Lehrmeister. Und das ist zum Beispiel etwas, ich habe den jetzt abgeliefert, surfe hier rein, freue mich und kann das abkoppeln. Früher habe ich quasi noch während des Vormittags geschwitzt, wenn der eine Mathearbeit geschrieben hat. Vor lauter, schafft er das? Ich bin da heute, dass ich denke, ich vertraue ihm. Ja, das heißt, ich habe gelernt, Vertrauen zu haben. Ich habe Vertrauen zu meinen Kindern. Ich habe Vertrauen zu meinen Schülern. Und dieses Vertrauen spüren die. Das sind auch Dinge, dass ich in der Schule sage, schreibt es euch bitte Spickzettel. Ja? Schreibt euch bitte Spickzettel. Und dann kommen sie mit ihren Pamphleten. Ja, das Große kann ich ja gar nicht verstecken. Dann sage ich, ja, dann schreib es halt kleiner. Dann schreiben sie es noch kleiner. Und dann schreiben sie es noch kleiner. Und jeder von uns weiß, das, was auf dem Spickzettel steht, das weiß ich doch. Brauche ich nicht mehr.
Du hast gerade gesagt, du vertraust ihnen. Ich glaube, was auch wichtig ist, du zutrauen. Also nicht nur vertrauen, sondern auch, dass du ihnen zutraust, dass sie es können.
Ja, und da gibt es viele Kinder, danke, dass du das sagst, die erfahren das, glaube ich, das erste Mal. Letzte Woche hat sich ein Mädchen getraut, ein Referat alleine zu halten und hat gesagt, das war das erste Mal und die dürfen dann auch immer eine Rückmeldung geben und bekommen auch Feedback aus der Klasse. Und das Mädchen stand da und hat dann gesagt, ja, also ich glaube, das war schon ganz gut, aber, und dann wollte sie weitermachen und dann habe ich gesagt, stopp an der Stelle. Es war ein hervorragendes Referat. Und ich möchte, dass du jetzt sagst, ich habe heute ein hervorragendes Referat gemacht. Und dann hat sie es erst ganz leise gesagt und habe ich gesagt, so, und jetzt sagst du es nochmal ganz laut, dass es der Gustav Lichti da hinten auch noch hört. Und dann hat sie das ganz laut gesagt und du kannst wirklich sehen, wie denen da die Röte in die Backen steigt und wie sie leuchtet, die ist rausgeschwebt an dem Tag. Weil man ihr etwas zutraut, weil man sie das Lob spüren lässt.
Ja.
Ja. Und ich habe sie mit ihr selbst verglichen und nicht mit dem Referat von dem davor oder dem danach, wo man sagen könnte, oh ja, also inhaltlich war es vielleicht nur. Nein, sie hat eine tolle Leistung gebracht und sie war um Längen besser als am Anfang des Schuljahres.
Ja. Und ich glaube, diese Haltung ist ja auch gerade bei uns Eltern so wichtig, dass wir nicht sagen, Kind kommt mit einer 3 nach Hause, wie viel Zweier gab es? Ja, sondern dass man nur sagt, okay, wie war es halt vorher? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie ging es dir? Wie fühlst du dich mit der Note? Also meine Kinder heimkommen und sagen, sie haben eine 3, die erste Frage, die ich mache, und wie geht es dir damit? Naja, weil wir ansonsten bewerten wir das ja mit unserem Bewertungssystem. Was kannst du Eltern da ganz konkret noch aus deinem Mund raten?
Du hast es eigentlich gerade schon richtig formuliert. Vielleicht auch mal nicht gleich nach der Note fragen. Das ist so lustig, das muss ich meinem Mann auch immer sagen. Es gibt irgendeine Mathearbeit, die da gerade ewig nicht rauskommt. Das Erste, was er immer sagt zu meinem Sohn, hast du Mathe rausgekriegt? Hast du Mathe rausgekriegt? Und dann sage ich, lass es doch einfach stehen, der kommt schon und sagt, du, heute Mathe rausgekriegt, eine 3, eine 5, eine 1, whatever.
Ja.
Das heißt, die Note ist nicht wichtig, sondern Kind hat Note rausbekommen. Okay, wie geht's dir damit? Genau so, wie du das gerade gesagt hast. Ist okay für dich? Ja, nee, weiß nicht. Hast du einen Plan, was du machen möchtest? Naja, ich glaube, ich gucke es mir nächstes Mal früher an, zum Beispiel. Also auf den Vorschlag des Kindes auch eingehen. Und das können auch Erstklässler, die sehen, ups, jetzt habe ich das zweimal falsch geschrieben. Da kann, warum muss man nicht sagen, ja, wie oft muss ich dir gleich nur sagen? Sondern, wie können wir es denn schaffen, dass du dir das merkst?
Ja.
Oder den Fehler hast du jetzt zweimal gemacht. Den machst du nie wieder. Nächstes Mal machst du einen anderen.
Und
Ja?
ein Tipp, den ich zum Beispiel auch von dir übernommen habe, was super funktioniert in Englisch, wir schreiben die Vokabeln auf und die Mia darf die, die sie kann, in der einen Farbe schreiben und die, die wir noch lernen dürfen, in der anderen Farbe. Und wenn sie dann auf dem Blatt sieht, dass von 20 Vokabeln nur 5 in der anderen Farbe, also in der Lernfarbe sind, dann sagen wir, schau mal, wie viele du schon kannst. Das heißt, sie sieht visuell, wie viele sie schon kann. Und den Tipp hast du uns gegeben und der ist so wertvoll, weil sie dann sagt, ja gut, die 5, die kriege ich hin, komm, die machen wir jetzt noch schnell. Ja, weil dann wird das Ganze viel überschaubarer auch.
Das ist es. Das heißt, Lernerfolge, ob groß oder klein, bewerte ich nicht, sondern ein Lernerfolg ist ein Lernerfolg. Und wenn ich den visualisiere, wenn ich den sehen kann, wenn ich den als Kind sehen kann, mit meinen Zweitklässlern schreibe ich ans Fenster bestimmte Dinge, ja? Oder wenn ich das einmal eins lernen muss, mein Gott, was eine fürchterliche Sache. Aber dieses Ding muss ja automatisiert werden. Das ist erstmal langweilig. Wie kann ich es schön machen? Und genauso wie mit den Englischvokabeln kann ich zum Beispiel mit einem Fensterstift an die an Fenster schreiben. Oder ich mache ein großes Plakat, schreibe da die 1x1, das Gitter auf, ne? Hier 1 bis 10, hier 1 bis 10. Und das Kind schreibt mal alles rein, was es sofort weiß. 1x2 weiß ich, 1x5 weiß ich. Schreibt sofort alles rein. Automatisch. Schreibt es auch noch die, hey, 3x5 weiß ich auch, 2x10 weiß ich auch, ist im Überlegen drin und sieht dann, wie viel es schon weiß. Und dann kann man einfach Pause machen, kann sagen, das ist schon super viel. Und immer wenn du noch was weißt, schreib es mit einer anderen Farbe dazu. Und das Ding füllt sich und das Ding füllt sich und das Kind sieht, boah, das sind ja nur noch 3, 5, 10 Aufgaben, die ich vielleicht lernen muss. Ja, und die kann man ja noch einmal anders machen. Die schreibe ich mir auf Kärtchen. Und diese 10 Kärtchen, die nehme ich mit ins Bett. Und am nächsten Tag kommt das Kind und sagt, Mama, von den 10 Kärtchen kann ich schon 5. Ja, also immer zeigen, was kann ich schon?
Absolut. Und das
Von
ist
dieser
das, was.
Position aus.
Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dieses Schau mal, was du schon kannst, versus das lernen wir noch. Und auch nicht, das müssen wir noch lernen. Sie hatte erst hingeschrieben, das kann ich noch nicht, sage ich ganz schnell wegradieren, sag, das lernen wir noch oder das lernst du noch. Das ist also auch hier schon ganz wichtig in der Kommunikation, weil das kann ich noch nicht, das ist nicht gut. Ja, sondern,
Richtig, das ist die Fokussierung auf
ja.
das kann ich nicht und das Loch ist so
Genau.
groß und der Berg ist so hoch, sondern das kann ich. Schiebe ich rüber. Okay, nehme ich mir von diesem großen Haufen noch ein kleines Stück. Ja, auch diese Lernhaufen, je nachdem, wie alt eure Kinder sind. Manchmal sind Hausaufgaben Riesenberge, manchmal sind Klassenarbeiten plus Hausaufgaben plus noch was machen. Das sind Riesenhaufen und diese Haufen dürfen wir lernen, in Häufchen zu machen. Und wenn ich meinem Kind die Möglichkeit gebe, diese Häufchen auch noch zu sortieren, das mache ich heute, das mache ich heute Abend, das mache ich morgen, diese Einteilung zu lernen und mit jeder Entscheidung, die ich meinem Kind geben kann, fühlt es sich ja autonom. Ich fühle mich sicher. Ich darf mitentscheiden. Es wird nicht dauernd über mich entschieden. Auch das gibt Kraft, ja, zu sagen, das und das habe ich schon erledigt.
Ja.
Wow, Chaka, ja?
Genau, und dann, wie du auch gesagt hast, verbrennen oder zur Seite legen, also wirklich visuell sichtbar machen, das kannst du schon, ja.
Ja,
Okay.
das habe ich, glaube ich, in dem Video dann auch gesagt, ne? Mit diese Aufgaben, wenn ich mir die als Lernstraße aufmale. Kleineren Kindern macht es ganz viel Sinn, das als Lernstraße aufzubauen, ja? Und das eine baut seine Schleichtiere auf und jedes Schleichtier trägt eine Aufgabe. Der andere baut Autos auf und das Teenager-Mädchen macht sich einfach Zettel an den Spiegel. Und
Ja.
wenn ich diese Zettel entweder stapel, deine Tochter zum Beispiel hat gesagt, ach, vielleicht sammle ich die alle. Und wenn ich die Kiste sehe, dann wie voll die ist. Mensch, wie stolz kann ich sein, was ich geschafft habe? Und der andere sagt, ich zerknüll die. Mein Sohn zerknüllt die raus und verbrennt das ganze Zeug. Ja, freut
Und
sich.
der Vorteil dadurch, die Art, ist, dass die Kinder, weil man sagt, ja, wie kann ich das Kind zum Lernen motivieren? Wir können Kinder nicht uns hinstellen und zum Lernen motivieren, wir können ihnen aber helfen, dass es leichter wird. Naja, also, und genau das, und da würde ich euch gern kurz mal ein Foto zeigen, was ich dann der Sabine auch geschickt habe. Und zwar dieses Bild hier. Und Sabine hat immer gesagt, schau, dass dein Kind an einem Ort lernt, an dem es bereit dazu ist. Und wir haben neben der Pferdekoppel im Kofferraum haben wir Mathe gelernt. Und die letzte Schulaufgabe davor war eine 6, jetzt ist es eine 3. Einfach nur, weil wir im Kofferraum gelernt haben und sie sich alles gemerkt hat, weil sie in einer ganz anderen Umgebung war. Und ich glaube, das dürfen wir auch nochmal uns immer wieder, Kinder lernen nicht am Schreibtisch im Sitzen in der Ruhe nochmal.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass dein Kind seinen Lernort raussuchen. Ich habe Kinder, die sitzen in der Badewanne. Mein einer Sohn, der liegt auf dem Trampolin. Ja, die andere, die baut sich eine Höhle. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie die überhaupt da arbeiten kann. Und über die Schrift brauchen wir jetzt nicht sprechen. Es geht darum, dass sie ihre Aufgaben erledigt. Dann soll sie eine Taschenlampe in ihre Höhle mitnehmen. Es geht darum, dass ich es mir fein mache. Ja, das ist genauso, wenn wir irgendwie sagen, also ich persönlich, ich hasse Bartputzen. Ja, dann mache ich mir halt die Musik so laut, dass es mir in irgendeiner Form Spaß macht. Ich mache es mir schön. Ja, und bei der Lernumgebung aussuchen, weil jetzt zum Beispiel das zum Pferd mitgenommen wurde, wenn das Kind dazu Bock hat, dann ist es richtig. Wenn ich aber sage, ah, wir nehmen die Lateinvokabeln auch nach Griechenland mit, dann kannst du da am Strand schön jeden Tag Vokabeln lernen.
Wow.
Das funktioniert nicht. Ja,
Ja.
also das Kind muss sagen, hey, keine Ahnung, ich foliere mir die Vokabeln und nehme es mit ins Schwimmbad. Dann ist es was anderes, ja. Also
Ja.
die Ideen eurer Kinder auch aufnehmen und sagen, Mensch, darf ich wirklich kopfüber lernen? Ja, lern doch kopfüber. Ja, mit einem Ball oder auf
Genau,
dem
so ein Sitzball oder du hast ihr, glaube ich, so ein Spinner gegeben, dem sie sich dann immer so dreht, weil sie einfach die kann nicht still sitzen, aufs Blatt gucken, die muss am Ball hüpfen und das Ding drehen und dann funktioniert es auch. Ja, also diese Illusion, Kinder müssen still sitzen zum Lernen. Ich finde auch, wir dürfen ihnen hier Freiräume geben und egal, ob sie fürs Abi lernen oder in der ersten Klasse sind. Annette, wolltest du noch was dazu da sagen?
Genau, ich wollte einmal dazu sagen, dass ich meinen Kindern, also wir haben Ideen gesammelt, wo sie lernen können, wir haben das auf Zettelchen geschrieben und dann dürfen sie immer ziehen, wo sie denn heute ihre Sachen lernen müssen. Und dann ist es auf der Treppe, in der Sauna, auf dem Trampolin, unterm Tisch, keine Ahnung, kopfüber auf der Couch. Also da ist immer so dieser Reiz tatsächlich nochmal dabei. Oh, jetzt ziehe ich einen Zettel und jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Manchmal sind auch Sachen dabei, die sie nicht wollen, aber es ist meistens tatsächlich sehr, sehr spannend. Jetzt gibt es aber noch eine Frage, und zwar, hast du denn schon mal einen Bestseller geschrieben? Oder andersrum, gibt es eine Auflistung deiner besten Tipps, die du jemandem mitgeben kannst?
Das kommt tatsächlich. Ich habe die Sabine jetzt lang genug genervt und wir machen gemeinsam ein Lerncoaching-Projekt. Das heißt, es wird einen Online-Kurs geben, den man bei uns dann auch kaufen kann, in dem die Sabine diese ganzen Tipps raushaut und hier ihr Best-of-Sammelsurium. Und dann machen wir gleich noch einen Bestseller draus, Biene. Aber das, ja, genau. Wir werden, also in der zweiten Jahreshälfte wird es einen Lerncoach-Kurs von der Biene geben. Wir werden euch informieren.
Weil bis jetzt ist das wirklich, also du kannst mich nachts um 2 wecken und mich alles fragen. In meinem Kopf ist alles da und jetzt bringen wir es einfach mal endlich auf die Straße. Ja, weil ich merke das, weil du ganz am Anfang gesagt hast, Kira oder auch du, Annette, ich bin auch ganz allein in meinem Kollegium damit. Oder ich habe 3 Kinder an 3 Schulen und da findet sich irgendwie auch keiner, der so richtig Lust hat, mit Kindern zu arbeiten. Und ich weiß noch nicht, ob ich Lehrer erreichen kann, weil viele Lehrer einfach auch in ihrem System stecken und durch die Sicherheit ein großer Moment ist. Und ich bin bewusst kein Lehrercoach, sondern ich bin bewusst wirklich für die Eltern da, weil ich sage, das System, das implodiert hoffentlich irgendwann. Aber das dauert noch. Und bis dahin möchte ich gern, dass es unseren Kindern gut geht und sie mit dieser schwierigen Situation, ich meine, die verbringen, ich weiß nicht, wie viel Zeit in dieser Anstalt, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann brauchen sie Fähigkeiten und Fertigkeiten und die emotionale Stärke, das zu wuppen, ja. Und das kann man ihnen eben zu Hause geben. Und das kannst du schon beginnen im Vorschulbereich. Das kannst du schon im Kindergartenbereich beginnen, dein Kind zu stärken, ja. Dein Kind ist gut und dein Kind ist perfekt. Am Verhalten und an bestimmten anderen Dingen können wir noch feilen. Ja, das ist ja nicht das Problem, sondern diese Grundsicherheit mitzugeben, die bringt auch einem Vorschüler was, der in die Schule kommt und vielleicht ein bisschen Angst hat oder auch Riesenfreude. Ich habe jetzt diese ganzen Erstklässler testen dürfen, die im September in die Schule kommen, und eine hat mir ein Bild gemalt von sich selbst mit einer Träne im Auge. Und ich gesagt, warum ist denn da eine Träne im Auge? Und dann sagt sie, weil ich mich so auf die Schule freue. Und da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich nur dachte, oh mein Gott, hoffentlich kannst du das ganz, 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 ganz lang halten. Und es wird ja nicht schon nach 3 Tagen mit einem Negativ-Smiley zerquetscht.
Ja.
Ja, also von daher.
Und gerade Grundschüler oder Kinder am Übertritt, die wissen ja gar nicht, was Schule ist. Ja, für Schule ist ja Schule nur ein Wort.
Ich hätte gerade noch eine Frage,
ja.
Darf ich, weil wir gerade bei Vorschulkindern sind. Unser Großer ist 5,5 Jahre und kommt nächstes Jahr in die Schule. Wir sollen zum Beispiel Stifthaltung mit ihm üben. Er sperrt sich da regelrecht dagegen. Das kann ich nicht, das ist viel zu schwer. Ich bekomme ihn noch nicht mal mehr dazu, es überhaupt wieder zu probieren. Ich habe Sorge, dass er sich in der Schule schwer tun wird, wenn er sich gegen neue Themen, die er natürlich nicht gleich kann, sofort sperrt. Was kannst du da für einen Tipp geben?
Ja, natürlich. Also Stifthaltung ist erstmal völlig egal. Es geht um feinmotorische Übungen. Und es kann sein, dass man mit Stiften einfach nur spielt. Da geht es nicht darum, ob der das richtig hält. Ja? Feinmotorische Übungen können sein, mit den Fingern nachspuren, im Sand spielen, Fingerfarben malen, Perlen auffädeln, kleinste Lego-Teilchen. Es gibt ja auch irgend so eine Firma, die hat noch so ganz, ganz kleine Lego-Teilchen. Das haben meine immer so ganz klein gemacht. Du kannst kleine Dinosaurier machen und kleine Star Wars-Figuren. Das heißt, einfach nur ihm ganz viel anbieten, wo er mit den Fingern relativ kleinteilig arbeiten darf, dazwischen auch wieder großteilig, stellt Knete her. Ja, mit den Fingern zu arbeiten, wenn er gern schreinert, lass ihn Nägel reinhauen. Das sind alles Dinge, die deine Finger schulen. Ja, Fingerspiele machen mit der Schnur. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das machen meine immer ganz gern mit so einer bunten Schnur, so Fingerspiele machen, Klatschspiele machen. Alles, womit er seine Hände benutzt, und je kleinteiliger und je feiner, desto besser. Wenn man ihn dann darauf hinweist, dass er den Stift richtig halten soll, ist es für ihn eine Aufgabe, auf die er keinen Bock hat. Und das kann ich doch jetzt wirklich noch lange genug umgehen, indem ich ihm andere Dinge gebe. Viele verschiedene Stifte, dicke, große, kleine, Lieblingsstifte. Willst du einen Glitzerstift? Wenn er seinen Namen schon schreiben kann, ja, der kann das mit einem Wachsmalstift in riesig groß schreiben. Der kann das mit Kreide auf den Hof schreiben. Der kann deine Stifte ausprobieren, die vielleicht tabu sind. Dann kommt es ganz langsam. Ja, und es ist eine Mär, also es stimmt nicht wirklich, wenn du diesen Dreipunktgriff nicht hast, dass du deswegen eine schlechte Schreibhand entwickelst. Das stimmt so entwicklungspsychologisch nicht mehr und auch grafomotorisch nicht mehr. Es ist von Vorteil, wenn du von Anfang an den Stift richtig hältst. Aber es ist kein Manko, wenn du etwas länger dafür brauchst. Es gibt ja auch diese Dreikant-Gummis, die man über die Stifte drüber ziehen kann, die helfen. Die kann man aber einfach ohne Kommentar rumliegen lassen und sagen, welche Farbe möchtest du? Die tun wir mal zum Beispiel über deinen Lieblingsstift. Ja? Mhm. Also meine Tochter, die schreibt immer noch so. Sie hat eine wunderschöne Handschrift, sie hat keine Sehnenscheidenentzündung. Wir werden sehen, wo es hinführt. Und wenn ihr euch Erwachsene alle anguckt, schaut mal, haltet ihr alle perfekt den Stift?
Und Sabine, wenn kann ich direkt dazu eine Frage stellen, weil es meine
Warte
Tochter
gleich,
nämlich...
Warte gleich, Rumi, okay. Ich würde gern dazu noch was antworten.
Ja, okay.
Weil eben auch noch steht, ich habe Sorge, dass er sich in der Schule, also er wird erst nächstes Jahr eingeschult, ich weiß nicht, also wahrscheinlich dann 25. Ich habe Sorge, dass er sich in der Schule schwer tun wird, wenn er sich gegen neue Themen, die er natürlich nicht gleich kann, sofort sperrt. Also ich höre da auch ganz Viel Elternthema raus, wo man auch nochmal hinschaut, wie viel Druck mache ich denn, weil ich schon in die Zukunft irgendwas transportiere, was vielleicht gar nicht passiert, weil 5,5, hey, da passiert noch so viel im Gehirn. Biene, magst du da nochmal was dazu sagen?
Das ist genau das, was ich quasi dann auch mit den Eltern bearbeite. Ja, also ich habe auch eine Mama, die kam mit ihrem Vorschulkind und Vorschulkind hat Angst und weigert sich und tut nicht und macht. Und es war eigentlich das Elternthema, die Sorge, das fehlende Vertrauen, weil man will ja für sein Kind immer das Beste, ja. Und deswegen trägt man so viel Sorge mit sich rum, weil man entweder selber das Problem hatte oder um sich rum andere Probleme haben. Dein Kind ist erstmal prima. Das ist 5,5 und es hat gelernt zu sprechen, zu tanzen, zu hüpfen, zu laufen. Schau mal, was es alles gelernt hat. Schau mal auf diese Erfolge, was der schon alles kann. Vielleicht kann der auf Bäume klettern. Das können alle Sechsjährigen um ihn rum nicht, weil sie Schiss haben. Ja? Und nur weil der den Stift nicht richtig hält noch, dann ist das eine Aufgabe unter vielen und die wird er meistern. Und indem du das Vertrauen hast, du wirst das schaffen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber du wirst das schaffen. Ich habe das Vertrauen.
Ja.
Du wirst nicht mit 80 in die Kiste springen und den Stift nicht richtig gehalten haben.
Genau. Und ich glaube, da hilfst du Eltern auch sehr, wenn ich dieses da immer wieder mich dran erinnere oder von dir erinnert werde, da zu sagen, ja, es stimmt. Ja. Romy, du wolltest noch mal etwas sagen?
Ja, weil es meine Tochter extremst betroffen hat, Schrägstrich betrifft, Thema Stifthaltung. Und sie kam in die erste Klasse und hat den nicht richtig gehalten. Dann hat man sie immer wieder korrigiert. Dann hat die Klassenlehrerin auch gesagt, so, jetzt kommen die Stöpsel drauf, die haben wir in allen Farben. Also wirklich, und meine Tochter hat es trotzdem geschafft, auch mit diesen Stöpseln, immer noch den anders, und ich sage bewusst nicht falsch, anders zu halten. Jetzt ist in der zweiten Klasse Füller und das Kind hat mit ein, wirklich, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, furchtbare Handschrift, immer noch die falsche Haltung. Sie hat den Füller, die schönste Schrift der Klasse, sagt die Lehrerin. Sie hält ihn jetzt zwar immer noch anders, aber es ist nicht verkrampft und so weiter. Und dann habe ich nämlich festgestellt, weil ich jeden gefragt habe um mich herum, dass ganz viele Erwachsene ihn genauso halten wie sie. Ich kann es nicht nachmachen, weil ich halte ihn so nicht. Es ist aber nicht der klassische Dreipunktgriff.
Okay.
Und ich lasse sie inzwischen auch ihn so halten, weil sie kommt wunderbar damit klar. Sie hat eine super Schrift und ich habe gelernt, dass es unterschiedliche Haltungen gibt und die Lehrer akzeptieren es.
Okay.
Nur als Aufmunterung und Motivation.
Das ist doch ein fantastisches Beispiel, ja, dass man einfach sagt, es kann sich entwickeln, allein wenn sich der Stift ändert, ja, oder wenn in irgendeiner Form eine neue Motivation, der Füller dazukommt. Wichtig ist es einfach dann auch, wenn einem so etwas auffällt, oh, der schreibt die drei immer falsch rum, oh, der hält den Stift so und so. Nicht immer nur auf das Negative fokussieren. Im Gegenteil, fokussiere dich auf das, was alles gut klappt. Ja, und sie hat ja damit geschrieben, dass das noch schöner werden kann. Ja, ja, meine Schwester schreibt bis heute fürchterlich, die hätte Arzt werden müssen. Ja, aber das ist, wir fokussieren uns immer auf das, was nicht klappt. Schaut doch, was da klappt. Die geht morgens in die Schule, die geht vielleicht sogar fröhlich in die Schule, die zieht sich an, die kriegt ihr Zeug gemacht, die hat die Hausaufgaben, die hat Freunde. Hey, das sind so viele Aufgaben für so kleine Kinder und die packen die alle. Und dann fokussieren sich Lehrer, Eltern und ich weiß nicht wer alles auf diesen einen Griff, den sie nicht richtig macht. Das ist ganz schön hart für so ein Kind, ja. Deswegen auch, wenn ihr daheim ein Kind habt, was das gerade noch nicht so richtig macht, Aufmerksamkeit weg davon, lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was schön ist. Zum Beispiel, wenn ein Bild schön ausgemalt ist, wenn derjenige schon super liest, Fokus auf das, was funktioniert. Dann pendelt sich automatisch anderes ein.
Absolut, absolut. Also das und da gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten. Genau, Annette hat mir gerade noch Fotos geschickt, Lernen in Bewegung, die kann ich jetzt nur gerade nicht teilen, aber das hast du mir auch gesagt, zum Beispiel, ihr lernt Vokabeln im Kopf statt.
Ja, der eine hat sich das rausgesucht, der mittlere. Also entweder er ballert immer einen Ball gegen die Wand, also so einen kleinen zu Hause, wo es okay ist, aber wirklich im Rhythmus. Da hat es mit meiner Haltung als Mutter zu tun, da nicht genervt zu sein, sondern zu sagen, wie cool ist der denn? Der lernt es im Rhythmus. Und ich muss gucken, dass ich in dem Rhythmus auch abfrage. Und ich bin dankbar, dass er überhaupt noch kommt und sagt, Mama, frag mich mal schnell ab. Da schmeiße ich alles von mir, wenn es geht. Und sage, klar, mache ich. Und nach 10 Minuten ist er wieder weg. Und im Kopfstand hat das auch schon gemacht, weil seine Theorie war, wenn möglichst viel Blut in seinen Kopf fließt, dann geht da vielleicht was. Ja, das sind einfach Dinge, egal ob dann der Vokabeltest funktioniert oder nicht. Es geht darum, mit Freude zu lernen, in Bewegung zu lernen. Auf dem Trampolin rezitiert der mir irgendwelche ostfriesischen Inseln. Ich weiß auch nicht, warum er die lernen muss, aber in Bewegung hat er Spaß dabei. Und ob dann nachher die Note passt oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Und die Bedeutung, die dürfen wir einfach mal ganz, ganz klein machen und sonst wohin schmeißen. Ja. Weil diese 3 in der 3. Klasse und diese 5 in der 7. Klasse, die rüttelt nicht an deinem Kind. Die rüttelt ja nur so ein bisschen, dass das Schulsystem nicht zum Kind passt. Ja. Ja, und jetzt immer ganz schnell immer, ja, aber wenn der nur noch 5er schreibt und oh Gott und mein Gott, ja, was passiert? Er schreibt nur noch 5er. Geht's ihm sonst gut? Ja, chillt, hat Freunde, bemüht er sich, ja, könnte mehr, aber geht gerade nicht. Was passiert denn? Eventuell bleibt er sitzen. Tut dir als Mama oder Papa das weh oder tut es deinem Kind weh? Und wenn dein Kind fein damit ist, weil er sagt, ja, ich glaube, ich brauche die Runde nochmal, ich habe echt viel nicht mitgekriegt, zum Beispiel, dann ist es deine Aufgabe als Mama und Papa zu sagen, wow, cool, der kann sich wohl recht gut einschätzen.
Ja, und das ist eine so schöne Haltung, die du da hast, wo wir uns alle einfach wirklich so ein Stückchen abschauen können. Ich war bei der Zoe, die ist jetzt 9. Klasse, jedes Jahr im Elternsprechtag und jedes Jahr haben die Lehrer gesagt, meine Zoe, also die schreibt immer so Dreier, ja, also Dreier-Schülerin und ja, die könnte so viel besser sein, wenn sie was macht und ich habe jedes Mal gesagt, wozu? Ja, mein Kind ist zufrieden mit der 3, es ist alles wunderbar, wozu soll sie mehr tun? Was bringt es ihr, wenn sie eine 1 schreibt? Und das war wirklich, ich hatte schon gar keine Lust mehr, in diesen Elternabend zu gehen, weil es immer das Gleiche war. Ja, also ich denke, wenn das für das Kind glücklich ist, wie du schon sagst, dann ist auch doch eine 3, eine 4, eine 5 doch, also mir war das dann echt total egal, aber es hat dieses wirklich immer wieder auch durch dich und Beschäftigung mit den Themen dieses Erinnern gebraucht, weil ich glaube, dass viele hier aus dem Call rausgehen und sagen, wow, ich mache es jetzt anders, total motiviert sind. Und dann kommt der Alltag und wir vergessen das immer wieder. Das heißt, erinnert euch immer wieder dran. Hast du da auch für Eltern nochmal so ein paar Tipps, was kann ich tun, um mich immer wieder dran zu erinnern?
Ja, zwei Kleinigkeiten, glaube ich, die ganz gut sind. Also bei uns hängen zum Beispiel viele Post-its rum. Teils zur Erinnerung, dass ich nicht alles vergesse, teils mit guten Sprüchen, die mich einfach wieder ins Hier holen. Ja, auf denen steht dann zum Beispiel, dass ich mich auf das Gute fokussiere, ja, weil das Gute wird dann immer besser. Dass ich sage, manches glitzert erst innen drin, ja, und dann leuchtet es draußen. Das heißt, darf ich mir Zeit nehmen. Im Alltag, im Morgensstress, alle Kinder rauskriegen, selber in die Arbeit fahren und so weiter, da ist man manchmal dann ungeduldig. Nimm dir da vielleicht zumindest hin und wieder. Und wir sind alle erwachsen, das heißt, wir haben Verantwortung für unsere Haltung. Die sogenannte 3R-Regel, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und zwar zwischen Reiz, Kind funktioniert nicht, Kind spinnt, was auch immer, und Reaktion liegt ein Raum. Und diesen Raum kann ich etwas erweitern. Das heißt, wenn mein Kind morgens mir schon die Gummistiefel um die Ohren haut und ich schon wieder so, dann sage ich, atme aus, guck einmal im Kreis und denk, okay Kind, kann ich dir irgendwie helfen? Statt vielleicht zu brüllen, zieh diese verflixten Gummistiefel an. Ja? Das heißt, ich muss mich erinnern, einmal kurz zu atmen, meinem Nervensystem zu sagen, es steht kein Säbelzahntiger vor der Tür, es geht lediglich um Gummistiefel, um einen verpassten Bus, um was auch immer. Komm runter. Und wenn ich runterkomme, kommt auch mein Kind runter.
Okay.
Weil sie sind unser Spiegel.
Okay. Ines, du hast eine Meldung dazu.
Ja, ich habe noch mal eine Frage bezüglich, also ab welchem Alter man so dieses Durchbeißen, dass die Kinder auch mal diese Erfahrung machen müssen, dass oder können, dass sie halt Sachen, die schwierig sind, sich da durchbeißen sollen. Also wir hatten jetzt auch Beispiel, dass wir mit unserem Großen so Thema Bambini-Lauf stand an. Das hat er sich letztes Jahr super gewünscht, weil er uns dabei gesehen hat. Hat ein bisschen gedauert, dann haben wir ihn angemeldet. Und ich habe schon verstanden, dass dieses Event ihm so ein bisschen überflutet hat, ne? Viele Leute und was heißt das jetzt? Er konnte sich nicht vorstellen. Er hat am Ende beim ersten geklappt, weil er halt mit mir dann laufen konnte. Dann hat ihm das war wirklich stolz auf sich. Und beim nächsten war schon davor, hat er keine Lust gehabt. Also er war noch nicht mal da. Das hat mich, also ich habe eine Runde gebraucht, mich dann wieder runterzubringen, weil ich so gefrustet war und auch für mich überlegt habe, habe ich mir das jetzt gewünscht, dass er diesen Erfolg hat und so. Also habe ich erstmal nicht so cool reagiert. Und ich habe mich halt gefragt, also wann müssen die Kinder das dann eigentlich auch mal lernen? Also ich glaube, es hätte ihn auch wieder super stolz gemacht, wenn das dann mal sich getraut hätte.
Also
Aber
Ines, um was geht's? Ab welchem Alter Kinder auch sich durchbeißen sollten? Habe ich es richtig
ja,
verstanden? Okay.
ja. Oder ob es dann einfach ist, dass man jetzt, wenn er, wie gesagt, 5,5 ist, einfach Themen sind, er beißt sich ja durch super viele Sachen durch, die ihn selber motivieren. Also ob man ihm da einfach erstmal noch den Freiraum lässt, sich die Sachen zu suchen, die für ihn herausfordernd sind, die er lernen möchte, ja.
Das wäre ihm zu wünschen, wenn er selbst bestimmen darf, da beiße ich mich durch und da traue ich mich noch nicht. Du kannst natürlich immer ermutigend zur Seite stehen, ja. Das meinte ich auch vorhin mit den Hürden, zum Beispiel, ob im Kindergarten oder in der Schule. Vieles sind für Kinder ja Hürden, die wir als Erwachsene gar nicht als solche erkennen, ja. Und durchbeißen bedeutet immer, die müssen sich durch vieles durchbeißen. Sie müssen sich an deinen Alltag angleichen, ja, weil es halt so und so funktioniert. Sie müssen sich in der Schule an den Schulalltag angleichen und durchbeißen und 6 Stunden durchstehen und die Hausaufgaben durchstehen und den doofen Lehrer durchstehen oder vielleicht Mitschüler oder im Kindergarten noch, oh, ich muss halt wieder länger bleiben, weil ich weiß ja, Mama arbeitet länger, zum Beispiel. Das sind lauter Dinge, die sie durchbeißen müssen und in denen sie eine ganz große Kooperationsbereitschaft zeigen. Wir nehmen das bloß immer alles als selbstverständlich. Ist halt so, musste halt. Seht es als Erfolg, dass eure Kinder sich da mit euch kooperieren, mitmachen und sich angleichen. Und wenn er einmal den Erfolg beim Bambini-Lauf hatte und das hat eine Weile gewirkt und jetzt gerade ist er sich nicht so sicher, dann kannst du sagen, du, können wir noch mal zusammenlaufen? Hast du noch mal Lust dazu? Oder willst du es dir einfach noch mal von der Seite anschauen? Dann gibst du ihm eine Möglichkeit auszuwählen. Und er wird sich, wenn er bereit ist, wieder dafür entscheiden. Und wenn er noch nicht bereit ist, das nicht als Versagen sehen, sondern okay, ist heute nicht dein Tag. Ja, also da hast du die richtige Frage schon gestellt. Möchte ich, dass er da mitmacht und erfolgreich ist. Ja, also deswegen arbeite ich immer mit Eltern. Möchte ich, dass mein Kind eine Eins heimbringt, damit ich mich gut fühle? Und wenn ich mich dabei erwische, dann muss man hinschauen.
Ja, dass ich mich sicher fühle, ja, zum Beispiel auch ist ja vermittelt, ist ja auch oft Sicherheit uns Eltern, wenn das Kind einschreibt. Okay. Passt das für dich, Ines? Okay, sehr schön. Danke dir. Genau, ich hätte jetzt noch eine Frage und dann würde ich gerne noch eine offene Fragerunde machen. Jetzt ist es so, Sabine, dass es gibt ja, wie wir gerade gesagt haben, es gibt ja Fächer, vielleicht Physik, Chemie, Biologie, Geologie, was auch immer das für jedes Kind ist, wo wir Eltern zum einen raus sind, weil wir es einfach selber nicht mehr so können und es ihnen nicht erklären können, wo die Kinder dann einfach durch müssen. Ja, da gibt es jetzt keine Frage, aber irgendwie muss ich Bio lernen, damit ich halt nicht nur eine 6 nach der anderen schreibe. Was können wir da machen? Wie können wir die Kinder unterstützen, wenn wir nicht ihnen den Stoff vermitteln können? Was kann ich von außen als Bearingspartner tun?
Also, erstens, Eltern sind keine Co-Lehrer. Das heißt, wenn mir ein Stoff nichts bringt, Bio ist jetzt ein Lernfach, aber wenn wir das jetzt auch auf Mathe oder Latein oder Französisch ausweiten, auch wenn du den Stoff beherrschst, weil du selber Mathematikprofessor bist, ja, ist es immer besser. Ich hatte gestern einen 13-Jährigen im Coaching, der sagt, es knallt immer, wenn ich mit meiner Mutter Mathe mache. Und dann wird sie sauer und dann werde ich sauer und dann machen wir noch länger und am Schluss, was kommt raus? Nichts. Das heißt, Lernsituationen schon mal dadurch entzerren, indem man sagt, ich lagere das aus, ich outsourcen. Mathe, Physik, also Dinge, die so Erklärfächer sind, selbst wenn du der beste Erklärer bist, die Beziehung zu deinem Kind steht immer an erster Stelle. Wenn du dann anfängst, und auch ich habe eine Geduld wie ein Esel, aber ich sage irgendwann, kann ich wahr sein, ich habe es dir 10-mal erklärt. Sobald ich ungeduldig werde, ist beim Kind das Gehirn zu, also es funktioniert nicht mehr. Ja? Das heißt, einfach sagen, Mathe mag ich nicht mit dir machen, ich mag lieber mit dir Spaß haben, Mathe lagern wir aus, wir suchen dir eine Nachhilfe, einen, der dir taugt, einen, der dir Spaß macht, ausgelagert. Ja? Mit dem brauchst du keine Beziehung haben, mit dem machst du Mathe. Ich bin deine Mom oder dein Papa, ich möchte mit dir eine gute Beziehung haben. Thema Bio oder Thema Geschichte oder auch in der Grundschule blödsinnige Müllverbrennungsanlagen auswendig lernen, bedeutet, ich kann den Stoff, den sie lernen müssen, den bereite ich mir anders auf. Es sind sehr wenige Schüler glücklich durch die Schule gekommen, die immer nur ihr Heft lesen und nochmal durchlesen und nochmal durchlesen, weil das Gehirn nach dem zweiten Mal abschaltet. Es kennt den Text schon, es macht nicht mehr mit. Ja? Das heißt, es bleibt nichts mehr hängen. Deswegen muss ich mir immer ganz genau anschauen, wie funktioniert denn mein Gehirn? Mag ich zum Beispiel mir YouTube-Videos zu einem bestimmten Thema anschauen, um es zu verstehen? Es kann manchmal auch helfen, über das Thema einfach nur zu reden. Habe ich eine Freundin? Habe ich einen Freund? Ja, lass uns mal kurz die Säugetiere durchsprechen. Was ist denn ein Säugetier? Warum ist denn der und der kein Säugetier im Gespräch? Manchen hilft es auch, ein schönes Mindmap zu machen. Mir hat das immer geholfen. Meinem Sohn gar nicht. Es war ganz fürchterlich, dass ich gesehen habe, der lernt das ganz anders. Und ja, Mindmap. Alles, was ich zu dem Thema weiß, schreibe ich wild auf. Mit den schönsten Stiften, die ich habe. Alles, was mir Freude macht. Ich mache mir eine Musik dazu an. Wichtig ist, die Musik darf keinen Text haben. Aber manche brauchen ja Musik und manche brauchen Stille. Die, die Musik brauchen, sollten schauen, dass sie keinen Text haben, weil der Text beschäftigt mein Gehirn wieder an einer anderen Stelle. Ich mache es mir schön. Und dann gehe ich an das Thema, was mir nicht gefällt, ran und sage, so, und dich verpacke ich jetzt schön. In Häufchen, in schöne, ich mal Bilder dazu. Wichtig ist immer mir, ja, ich muss Glitzer drüber streuen. Egal wie blöd die Physikvokabeln sind, dann schreibe ich sie riesig groß auf und erkläre es mir. Versuch meinem kleinen Bruder das zu erklären. Oder meiner Mutter während dem Kochen, ohne Druck, ja, einfach zu sagen, Mama, hör mal zu, was ich chemische Formeln während irgendwelcher komischen Tätigkeiten habe anhören müssen. So what, ja?
Ja.
Hilft das was?
Ja, ich denke, da ist schon ganz, ganz viel dabei. Wir hatten jetzt Vulkane, dann haben wir uns zum Beispiel Terra X angeschaut und das ist ja wahnsinnig toll aufbearbeitet. Die Amelia wusste alles über Vulkane danach. Aber weil wir es einfach, und ich auch, ja, also es war super spannend, zusammen das zu gucken. Ja, also das ist so, wie du sagst, das Thema ja muss irgendwie in den Kopf, aber die Art und Weise wie, also allein schon, wenn der Schreibtisch dann total chaotisch ist, steht überall was rum, es ist laut, ja, ich glaube, da können wir schon mal anfangen, bevor wir uns überhaupt um den Stoff kümmern.
Ganz genau, mach es dir fein. Also das Zimmer meiner Tochter ist eine einzige Katastrophe, immer und immer und immer, wenn du sagst Schreibtisch, ich wüsste nicht, wo man da Hausaufgaben machen sollte. Für meine Tochter kein Problem. Die liegt halt unterm Tisch, neben dem Tisch, irgendwo. Ja. Und hat da kein Problem. Und dann macht es da.
Ja. Hilma hat gerade geschrieben, du solltest Kultusministerin Ministerin werden.
Ich hätte ein paar Ideen.
ihr seht aber auch, warum ich Sabine so unglaublich schätze und da immer das sagt, komm, lass was machen, weil dein Wissen muss raus. Und zwar nicht nur an deine Coaches, die du haben kannst, sondern an viel, viel mehr. Deswegen, wir werden euch Bescheid sagen, sobald der Online-Kurs steht, da kommt es auch nicht mehr raus aus der Nummer. Genau. Und dann könnt ihr euch da ganz viel wissen. Natürlich kann man die Sabine auch für ein Lerncoaching buchen. Da ist sie relativ gut gebucht, aber könnt natürlich immer auch eine E-Mail schreiben an sabine@akademie. Vielleicht, Annette, kannst du die kurz auch nochmal in den Chat reinschreiben. Ansonsten sagen wir Bescheid, sobald du da den Online-Kurs dir buchen kannst. Ich würde gern, Sabine, jetzt nochmal den Raum für Fragen aufmachen. Das heißt, wer von euch hat da noch eine ganz gezielte Frage an die Sabine? Wer möchte das noch 10 Minuten nutzen?
Gerne immer her damit und bitte, es gibt keine dummen Fragen. Niemals nicht.
Genau, deswegen gerne, aber mit Bild würden wir uns freuen, wenn wir dich dann auch sehen. Romy.
Ja, genau, mal wieder ich. Und zwar habe ich eine Frage, die mich schon seit, ich weiß nicht, wie lang beschäftigt, weil du, Kira, das mal angesprochen hast, letztes Jahr vielleicht auch schon, was weiß ich wann. Da ging es um das Thema, wenn dann eben genau dieses, die Kinder freilassen, also die Verantwortung ihnen übergeben. Und da ging es insbesondere damals um die Pubertät. Habe ich noch ein paar Jahre, aber das lässt mich seitdem nicht los, dieses, okay, dann haben die Kinder halt da ein paar schlechte Noten, dann ist es halt so. Und ich habe mit so, und mich beschäftigt es deswegen, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wenn Lücken entstehen, dann kannst du die ja fast nicht mehr aufholen. Also ich verstehe das Prinzip dieses, es ist deine Verantwortung, du musst Verantwortung übernehmen für dein Tun, dein Handeln, deine Noten. Aber wenn dann irgendwann dieses Ding kommt, jetzt will ich doch studieren, Mist, ich habe jetzt 2 Jahre lang geschludert, ich kann den Stoff gar nicht mehr schaffen aufzuholen. Was mache ich denn dann mit meinem Kind? Das kriege ich einfach nicht gelöst in meinem Kopf, wie ich das zusammenbringe.
Bene, magst du mal erst antworten?
Also du bist natürlich schon weit in der Zukunft. Du machst dir ja jetzt schon Sorgen über Dinge, die eventuell oder wahrscheinlich vermutlich überhaupt nicht kommen. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die vielleicht in dieser Situation schon sind. Verantwortung dem Kind übergeben, freilassen, ist richtig. Trotzdem hast du ja weiterhin die Verantwortung für die Beziehung zu deinem Kind. Ja, okay. Du bist ja immer noch derjenige, der schaut, dass es ihm oder ihr gut geht. Das heißt, 2 Jahre schludern werden wahrscheinlich gar nicht eintreffen. Es wird eine Weile schludern eintreffen. Und jetzt schau, ich habe 3 Kinder. Ich bin seit vielen Jahren Lehrerin. Ich bin Lerncoach. Und ich habe auch jetzt von 3 sind es 2, die gerade auch immer sagen, ich weiß gar nicht, habe ich was auf? Habe ich was vergessen? Ups, wir haben heute Klassenarbeit geschrieben. Also die sind auch völlig verpeilt in ihrem Leben, weil sie einfach auch Teenager sind. Trotzdem haben die Kraft, ihr Leben zu wuppen, Dinge auch aufzuholen oder zu sagen, pass mal auf, ich habe in Mathe scheinbar jetzt ein halbes Jahr nicht aufgepasst. Ich habe überhaupt keinen Peil. Kann ich Nachhilfe haben?
Okay.
Oder du bietest an, wenn du keinen Peil hast, ich kann dir anbieten, ich besorge dir Nachhilfe. Was hältst du davon?
Ja.
Und derjenige, der bereit ist und sagt, stimmt, ich will eigentlich noch was machen, ich will hier eigentlich noch die Kurve reißen, der wird dankbar dieses Angebot annehmen. Wichtig ist immer vor allem dann pubertierenden Kindern, aber auch bei Kleinen schon, aber vor allem pubertierenden Kindern eine Auswahl zu geben. Ich sage immer eine Art Buffet. Ich darf einem Pubertierenden meiner Meinung nach nicht immer einfach was überstülpen. Das empfinden die als Druck. Und wie reagieren sie? Mit Gegendruck.
Das macht schon meine
doch
jetzige.
Schon mal gar nicht. Ja? Ich habe auch gestern dem 13-Jährigen zum Beispiel empfohlen, der muss immer um 18.30 Uhr da sein. Und wenn er um 18.45 Uhr abends da ist, dann kriegt er Mordsärger. Ja? Und er sagt halt, oh, das macht mich ganz verrückt, dass ich wegen einer Viertelstunde angepflaumt werde. Dann habe ich gesagt, mach doch deinen Eltern mal den Vorschlag, dir ein Zeitfenster zu geben. Ich muss zwischen 18 und 19 Uhr irgendwie da sein. Das Fenster beschließt du mit deinen Eltern zusammen. Und es liegt in deiner Verantwortung, da irgendwann heimzukommen. Und dann brauche ich als Mutter nur noch sagen, komm bitte pünktlich. Und das Kind weiß, in diesem Fenster bin ich pünktlich. Weil dieses Punkt 18.30 Uhr, wissen wir selber als Erwachsene, ist vielleicht manchmal schwer.
Das ist auch ein guter Tipp schon mal.
Ja. Also einfach die Verantwortung dem Kind fürs Lernen geben, aber du hast ja trotzdem die Verantwortung für dein Kind. Und deswegen kannst du sagen, ich sehe, da und da sind Schwierigkeiten. Hier, so und so kann ich dir helfen. Möchtest du was davon? Und das Kind ist aktiv und entscheidet, okay, Englisch-Nachhilfe packe ich jetzt noch nicht, aber Mathe würde ich gern machen. Und dann konzentriert es sich auf Mathe. Okay. Ja?
Cool,
es
danke
ist
dir.
Aktiv geworden. Es hat entscheiden dürfen.
Und dann auch dem Kind zutrauen, dass wenn es soweit ist, dass es den nötigen Drive, die nötige Motivation und den nötigen Willen hat, das zu tun. Weil ein Kind in der 7. Klasse zu sagen, lern XY, damit du vielleicht irgendwann studierst, ist keine Motivation. Wenn die Kinder aber auf einmal merken, sie brennen für etwas, dann wirst du sehen, was die auf einmal für einen Aktionismus an den Tag legen. Und da ins Vertrauen gehen und sagen, wenn es soweit ist, wird mein Kind in Fahrt kommen und ich bin da und unterstütze ihn so gut, wie ich kann. Also
Okay.
wirklich ins Vertrauen gehen und zutrauen, was die Sabine immer wieder gesagt hat, das finde ich super, super wichtig.
Cool. Danke euch beiden.
Sehr
Sehr,
gerne.
sehr gerne.
Gut, noch jemand, der eine Frage hat?
Die sind
Okay.
alle glücklich, die haben alle Kinder, die. Wow, lass ich mir von euch noch Tipps geben. Ja.
Nein, Sabine, ich glaube, die sind völlig überwältigt von deinen Ideen.
Genau.
Die freuen sich jetzt, wenn die Kinder nach Hause kommen und sie endlich was anders machen können.
Absolut, genau. Und deswegen zur Nacharbeitung. Wie gehst du jetzt mit diesem Call um? Da ist unglaublich viel. Jessica, ich nehme dich gleich dran. Der Call ist aufgezeichnet, der ist bei euch auf der Plattform. Nimm dir die Zeit, schau ihn dir nochmal mit einem Blatt und einem Stift an, schalt auf Pause, schreib mit. Also holt euch die Essenz aus dieser einen Stunde wirklich raus. Arbeite das nochmal nach, schreib für dich die Sachen auf, wo du sagst, die will ich nicht vergessen. Mach den Merkzettel, tu den an deinen Kühlschrank oder wohin auch immer. Also nur weil du das jetzt einmal gehört hast, das ist gut. Aber wenn du wirklich was verändern willst, schreib dir die Sachen raus und dann machst du einen Punkt nach dem anderen. Verändert nicht alles, das geht nicht von heute auf morgen, aber such dir so eine Sache raus, die Sabine gesagt hat und die machst du ab heute anders. Und wenn das funktioniert, nimmst du die nächste Sache. Also arbeitet mit dem Wissen, weil das ist wirklich geschenktes Wissen von eurem Arbeitgeber und ich kann da immer nur ja, sagen, es ist Wahnsinn, dass SAP das bezahlt, aber mach was draus, dann ändert sich wirklich auch was für dein Kind.
Der
Jessica,
Tipp,
ja?
Kira, der war der allerwichtigste. Nimm dir eins raus. Nicht heute denken, ab heute mache ich alles anders.
Ja.
Geht nicht. Ja, uns schmeißt der Alltag ja alle 4 Stunden aus der Kurve. Aber eine Sache zu sagen, das mache ich jetzt jeden Tag anders. Und lasst euch Zeit, Geduld. Alle neuen Gewohnheiten brauchen 3 bis 5 Monate zum Einschleifen. Ja, nichts geht von heute auf morgen. Babyschritte machen. Also das ist das Wichtigste.
Absolut, danke dir. Jessica, hast du noch eine Frage an die Sabine?
Ja, genau. Also ich bin da auch quasi dann Neuland in diesem Schulthematik, weil meine Große, die kommt quasi jetzt im Herbst in die Schule. Und ich wollte einfach nur nochmal, also vielen herzlichen Dank für die ganzen Inputs und also sehr, mein Rucksack ist jetzt voll mit irgendwelchen Ticks und Trips, dass ich die hier anwenden kann. Aber ich wollte nur mal fragen, ob du so generell, also wenn jetzt quasi diese Schulzeit losgeht und dann kommen ja die ersten Motivierenden oder nicht Motivierenden, wenn sie sagen, oh Mama, das gefällt mir gar nicht oder da tue ich mir schwer oder ob du da irgendwie nochmal so sagen kannst, wenn diese Anfänge jetzt kommen, wo so viel Neues kommt, also jetzt Mathematik kommt neu, dann muss ich dann schreiben, dann lesen, dann hat sich ja schon gedacht, wie mache ich das alles und so. Und also diese Tierstraße, wo du schon gesagt hast, aber dass man das so in kleine Päckchen schneidet, die Aufgaben, aber vielleicht hast du vielleicht noch was, wenn jetzt quasi diese neue Welt, dieser neue Meilenstein quasi auf uns zukommt.
Auch du bist natürlich schon wieder 4 Schritte vor deinem Kind, ne? Oh Gott, wie werden wir die Hausaufgaben lösen, wenn sie vielleicht keine Lust auf Mathe hat an dem Tag? Also erstmal dieser Einschnitt, dieser Schuleintritt, wird ja auch eigentlich durch die Schule, durch die Eltern, durch die ganze Verwandtschaft, durch alle Omas immer so aufgebauscht. Das erzeugt natürlich Riesendruck bei den Kindern, ja? Die würden da vielleicht einfach mal hinmarschieren und sagen, ich gucke mir den ganzen Krempel mal an. Aber dadurch, dass man natürlich was Besonderes anzieht und die Schultüte und dies und Heck und Meck, ist da eine ganz, ganz, ganz große Erwartung. Diese Erwartung schrumpft dann natürlich wie so ein Luftballon nach einer Woche, weil sie sehen, hups, das ist ja Arbeit. Ja, und viele haben da ja auch Spaß dran, weil es ja natürlich neue Dinge sind. Auch hier zutrauen. Deine Tochter wird das wuppen. Und zwar jeden einzelnen Tag. Und wenn du einfach jetzt schon in dieses Zutrauen gehst und bei Dingen, um die sie sich Sorgen macht, sagst, du, da wird viel kommen. Aber weißt du was? Wir schaffen das. Jeden einzelnen Tag schaffst du so viele Dinge. Ja, du läufst, du springst, du fährst Fahrrad, vielleicht lernst du gerade schwimmen, was auch immer. Schau mal, was du jeden Tag schaffst. Schau auf das, was sie jetzt schafft, dass sie morgens vielleicht pünktlich für den Kindergarten bereit ist, dass sie vielleicht ihren Kababecher in die Spülmaschine räumt. Dinge, die gut funktionieren, nicht als selbstverständlich sehen, sondern betonen, bestärken. Dadurch stärkst du dein Kind in seinem Selbstwert. Und dann hat es in der Schule auch nicht so große Sorge, weil es innen drin sicher ist, packe ich schon. Wenn nicht heute, dann morgen. Ja? Und diesen Selbstwert, den zu pampern, sage ich immer. Das ist unsere Hauptaufgabe als Eltern. Ja, meine Tochter ist heute in die Schule gegangen. Ich glaube, sie schreibt eine Natur- und Technik-Klassenarbeit. Sie hat das gestern Abend im Bett einmal durchgelesen. Und ich dachte, willst du es im Bus nochmal durchlesen? Und sie so, ne Mama, schaffe ich schon. Und ich so, geil. Und egal, was da rauskommt, dieser schaffe ich schon, ja, das hat nichts mit dem zu tun, was da nachher auf dem Papier steht, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ja.
Na, ja, ja.
Okay, super.
Könnte ich dir ein bisschen helfen?
Ja, super, vielen Dank.
Dankeschön. Okay. Romy hat geschrieben, das sind wir SAP-Mütter. Jahrelanges Brainwashing, dass man immer schon alle Worst-Case-Szenarien im Kopf haben muss und bitte auch schon die mögliche Lösung dafür. Ja, genau. Aber da bitte lasst SAP zu Hause vor der Tür stehen, schüttelt es ab und dann geht ihr in den Sabine Hayek-Modus, wenn ihr zur Tür hineinkommt zu Hause. Annette, du hast noch ein Wort am Ende.
Ich habe kein Wort, ich habe eine Frage noch, die, ja. Die ich gestellt bekommen habe. Und zwar, was mache ich denn mit einem 3-jährigen Kind, das hochbegabt ist im mathematischen Bereich und keine Lust mehr hat, in den Kindergarten zu gehen, weil dort, also keine Lust mehr, ne, 3 Jahre alt, sondern direkt in die Schule gehen möchte, weil im Kindergarten alles Babys sind. Wie kann ich das Kind
unterstützen? Wie geil, bitte der drauf, das ist doch super. Also bei 3-Jährigen, da müsste ich wirklich jetzt nochmal nachforschen, dass ich da nichts Falsches sage. Also, ich halte immer nicht so viel von ganz frühem Testen. Ja? Eine Freundin von mir, die hat 3 hochbegabte Söhne. Die sind alle 3 nicht gut in der Schule, weil die Schule so langweilig ist, ja. Aber wenn die müssen, dann schreiben die halt kurz eine 1, damit sie nicht sitzen bleiben. Finde für dieses Kind neben dem Kindergarten, den es ja braucht wegen der Sozialisation oder auch, dass du arbeiten gehen kannst, andere Dinge, die ihn faszinieren, ja. Es gibt ja viele, die mathematisch ganz weit sind. Da gibt es Spiele, auch also auch Apps, Kurse, auch für 3-Jährige schon. Lass ihn Dinge in der Natur erleben. Auch da können gerade solche Kinder zum Beispiel ganz viele so physikalische Experimente, die sind da ganz fix, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht einen Waldkindergarten zu besuchen. Also der braucht definitiv mehr Input. Beziehungsweise das Angebot, es sich selbst rauszusuchen. Und es ist mir klar, dass der im Kindergarten, wenn das 5. Mal das gleiche Bilderbuch vorgelesen wird, dem ist Fahrt. Ja? Mein großer Sohn, dem ging das genauso, aber der durfte parallel einfach ganz viele Dinge machen. Ja? Der hat auf einem Reiterhof schon als 4-Jähriger Aufgaben bekommen, weil er sie konnte. Das heißt, such dir in der Umgebung Kurse, Möglichkeiten, vielleicht sogar schon ein Instrument, vielleicht eine Sportart, die ihn interessiert, ja, wo er einfach sich und seinen Körper auch noch besser kennenlernt, damit er sich nicht nur auf sein mathematisches Brain verlässt, sondern dass er die anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er hat, auch noch ausbauen darf. Und dafür braucht er praktisch ein Angebot, aus dem er mit seinen 3 Jahren durchaus schon auswählen kann. Und diese Testerei auf Hochbegabung, die würde ich noch ein bisschen rauszögern, weil damit gibt es so viel Stempel und so viel Lehrer verdrehen die Augen. Ach, noch einer, der eine extra Behandlung braucht. Also schön langsam, würde ich empfehlen.
Danke.
Dankeschön. Sabine, es war ein großartiger Call. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Möchtest du denn am Ende noch, würde ich gerne dir doch das mal das Wort geben. Gibt es noch etwas, was du gern sagen möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben?
Also erstmal danke, dass ich das so spontan mit dabei sein durfte. Mich macht es immer sehr, sehr glücklich, wenn ich hier und da Eltern aufwecken darf, einfach an ihre Kinder zu glauben. Unsere Welt wird immer verrückter und die wird immer schneller und links Corona und rechts Krieg und vorne Arbeit und hinten Stress. Freut euch an euren Kindern, die ihr habt. Ihr habt alle unglaublich und jedes einzelne tolle Kinder zu Hause. Und in denen sind die Goldnuggets nur noch vergraben. Die leuchten noch nicht. Ja, das perforiert mit der Zeit. Und diese Goldnuggets auszugraben, das dürft ihr als eure Verantwortung sehen und zu sagen, ich brauche den jetzt nicht zu Tode fördern, sondern ich sehe dich einfach als wunderbares Kind. Ich gebe dir ganz viel Vertrauen mit. Ich gebe dir ganz viel Zutrauen mit, damit du die Bewältigungskraft hast, dieses verrückte Leben zu stemmen. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe als Eltern, zu sagen, Wir geben dir so viel Wurzeln, wir geben dir so viel Sicherheit, dass du die Flügel aufspannen kannst und fliegen kannst. Ja, mein Sohn ist mit 15 Jahren nach Kanada geflogen, von heute auf morgen, von so eng auf tschüss, ich bin 50.000 Kilometer weit weg, weil er sich's zugetraut hat. Und das könnt ihr alle, und da dürft ihr euch jetzt selber vertrauen. Ihr seid gute Mamas und gute Papas, und das könnt ihr jeden Tag zeigen, und zwar mit Stolz. Das wäre mir, glaube ich, wichtig.
Super. Dankeschön für diese Schlussworte, liebe Biene. Und sobald es da mehr gibt, werden wir euch darüber informieren und Bescheid sagen. Und jetzt wünsche ich allen eine großartige Woche. Wir sehen uns in 4 Wochen. Dann zu dem Thema Medien und Gehirn habe ich auch eine Expertin eingeladen, die euch mal so ein bisschen erzählt, was passiert denn bei der Mediennutzung im Gehirn der Kinder. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Wir sehen uns und bis bald. Tschüss.
Tschüss, Dankeschön euch.